aus dem Boden, die Bäume werden grün, das Leben sprießt. Im absoluten Gegensatz dazu wird es heute in dem Vortrag gleich vom Ronny Schreiber um den Tod gehen. Ich denke, das wird ein interessanter Vortrag sein, so wie die letzten Vorträge, die wir schon erleben durften von Herrn Schreiber. Und der Titel ist heute Weiter als das Grab, die Bestattung des Todes. Bevor ich Ihnen viel Freude bei dem Vortrag wünsche, möchte ich noch unsere Musiker nach vorne bitten. Sie würden uns heute noch ein Musikstück vor dem Vortrag vorspielen.
Weibchen, kann es sein, dass wir Gott des Königs sehen? Weibchen, kann es sein, dass wir Gott des Königs sehen? Weibchen, kann es sein, dass wir Gott des Königs sehen? Halleluja, Halleluja, unseren Gott des Königs sehen. Weinen hört dann auf, wenn wir Gott des Königs sehen. Weinen hört dann auf, wenn wir Gott des Königs sehen. Weinen hört dann auf, wenn wir Gott des Königs sehen. Halleluja, Halleluja, unseren Gott des Königs sehen. Halleluja, Halleluja. Sterben hört dann auf, wenn wir Sterben hört dann auf, wenn wir Gott des Königs sehen. Sterben hört dann auf, wenn wir Gott des Königs sehen. Halleluja, Halleluja, wenn wir Gott des Königs sehen. Halleluja, Halleluja.
Vielen Dank für das erfrischende Musikstück und bevor wir starten, würde ich Sie einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Großer, gütiger Gott, hab Dank, dass wir jetzt wieder Gelegenheit haben, hier zusammen zu hören, was du uns vorausgesagt hast. Herr, du weißt, heute geht es um etwas Trauriges, es geht um den Tod, aber auch um die Hoffnung, die daraus entsteht. Herr, schenk uns die Aufmerksamkeit, dass wir das verstehen. Amen.
Also hallo zurück. Ich freue mich, dass ich die meisten Gesichter schon, ich habe alle Gesichter schon gesehen. Also freut mich sehr, dass wir diese Woche gemeinsam verbringen konnten. Jetzt, heute Nachmittag, wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, das natürlich auch was mit Zukunftsvisionen zu tun hat, denn es ist ein Blick in die Zukunft. Es heißt weiter als das Grab, die Bestattung des Todes. Denn das ist etwas, was jedem Menschen, also was jeder Mensch einmal erleben wird, diesen Tod, oder man fast jeder Mensch, eine kleine Gruppe an Menschen geben, die den Tod nicht sehen werden. Die werden noch leben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Alle anderen von uns werden vorher sterben. Und ich glaube, es ist eine Frage, mit der wir uns als Menschen auseinandersetzen müssen. Was meint das eigentlich, zu sterben? Was passiert, wenn wir sterben? Was ist der Tod? Und so soll das auch ein Blick in die Zukunft sein. Deswegen auch in dieser Reihe mit drin, Zukunftsvision. Und die Bestattung des Todes. Was passiert nun eigentlich, wenn wir sterben? Nun, es gibt ja so viele Theorien darüber, wenn wir in der Menschheit herumfragen. Jeder Mensch hat vielleicht so ein bisschen seine eigene Idee von dem Tod. Und je nachdem, wo wir auf der Welt unterwegs sind, sagen uns auch verschiedene Menschengruppen andere Dinge. Wir wollen gucken, was die Bibel sagt. Es gibt ja so viele Theorien. Da heißt es zum Beispiel, bestimmt alle schon mal gehört, wenn jemand stirbt, kommt er in den Himmel. Oder wenn jemand stirbt, kommt er in die Hölle. Oder es gibt die Theorie von irgendeinem Lagerort, so eine Art Zwischenlager. Und dann gibt es auch noch diese Theorie, dass jemand sozusagen bis ins Nirvana, also bis ins Nichts geht. Also, das, ich glaube, ich werde übersetzt, oder nicht? Ich werde nicht übersetzt. Soll ich einen Moment warten? Oh. Ah, wie schön. Danke, Marie. Verzeihung. Ist ganz gut, wenn es auch übersetzt wird. Also, es gibt viele Theorien über den Tod. Und einige sagen ja, das haben wahrscheinlich alle schon gehört, wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel. Das wurde mir früher mal so beigebracht als Kind. Wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel. Andere sagen, die Guten gehen in den Himmel und die Bösen gehen in die Hölle. Dann gibt es viele Theorien, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, was verschiedene Kirchen auch glauben. Einige sagen, da ist so ein Lagerort, so eine Art Zwischenlager. Andere sagen, da ist ein, wir gehen ins Nichts. Und andere sagen, na, wenn wir tot sind, sind wir einfach, also, da ist dann nichts anderes. Wir gehen nirgendwo hin, wir sind einfach tot. Nun, wir wollen jetzt mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Da gehen wir jetzt in die nächsten 55 Minuten mal durch. In der Offenbarung 1, Vers 17 und 18, hier Jesus Christus, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Nun, Christus sagt, ich bin tot gewesen, aber ich bin wieder lebendig geworden. Also er muss es wissen, was im Tod passiert. Und er sagt, er hätte die Schlüssel des Todes. Also er ist derjenige, der den Menschen von der Gefangenschaft des Todes befreien kann. Er kann den Tod, er kann wieder aufschließen, er kann den Menschen wieder zurückholen. Nun, wo ist denn der Mensch nun, wenn er stirbt? Wovon würde Jesus Christus ihn befreien? Was würde er denn aufschließen? Nun, das sind so viele Theorien, dass wir einmal schauen, was in der Welt für so viel Verwirrung sorgt. Denn die Bibel ist eigentlich sehr leicht und eindeutig in der Frage nach dem Tod. Aber in der Welt gibt es viele solche Theorien. Zum Beispiel, wir haben die Begriffe, und die kennen wir auch aus der Bibel, Körper, Seele und Geist. Und diese Begriffe sind nicht immer klar definiert in der Welt. Viele Menschen haben verschiedene Ideen zu diesen Begriffen. Körper ist noch relativ leicht, aber mit Seele und Geist tun sich die Menschen oft schwer, dass irgendwie, was ist Seele und was ist Geist? Und diese drei Begriffe finden wir auch in der Bibel und sie werden uns ganz am Anfang der Bibel schon erklärt. Nämlich dort, wo Gott den Menschen erschafft. Und da wird uns ein bisschen gezeigt, wie wir Körper, Seele und Geist auseinanderhalten. Also wir gehen ganz in die Erschaffung des Menschen, als Jesus Christus damals den Menschen gemacht hat. Woraus hat er den Menschen eigentlich gemacht? Aus Erde, ja, Lehm oder Staub, je nachdem welche Übersetzung wir haben. Also Erdboden. Und dann? Er hauchte ihm den Odem ein, oder der, da steht hebräisch Ruach, also der Geist oder der Odem. Und wann gab er ihm die Seele? Also der Körper, er gab ihm den Geist und die Seele. So heißt es nämlich im 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott machte eigentlich drei Dinge. Er dachte sich den Menschen aus, und dann hatte er einen Plan, was macht er mit dem Menschen und wie soll er gestaltet werden. Und er nahm Staub von der Erde oder Lehm und er bildete diesen Menschen. Und wenn wir uns unseren Körper angucken, woraus sind wir eigentlich gemacht? Woraus bestehe ich eigentlich? Dann muss ich sagen, also ich habe alle Elemente, die es so im Universum gibt, in meinem Körper auch verarbeitet. Also ich habe in meinem Körper Gold. Ich habe in meinem Körper auch Eisen. Ich habe auch Natrium da drin, Magnesium. Ich habe da Sauerstoff drin, ich habe da Kohlenstoff drin. Ich habe da sogar Edelgase drin. Also ich habe verschiedene, also die ganze Bandbreite von Wasserstoff auch, danke. Und sogar die Isotopen davon. Also ich habe eigentlich alles, was auch in dieser Blume hier ist. Oder in den Gerätschaften oder dem Holz. Das ist eigentlich das gleiche Material. Und wenn ich noch eine Ebene weiter runtergehe, muss ich nicht nur sagen, ich habe die ganzen Elemente. Nein, die Elemente sind ja auch aus bestimmten Dingen aufgebaut. Woraus bestehen Elemente? Aus Atomen, nicht wahr? Und Atome, woraus bestehen die? Neutronen, Protonen und außenrum sausen die Elektronen. Und die Kerne der Protonen und der Neutronen, woraus bestehen die? Aus Quarksen, nicht wahr? Also so 7 Quarks pro Teil. Und die sind alle gleich. Also aus 7 Quarksen baue ich mir diese Protonen, die Neutronen, kommen die Elektronen drumherum, dann habe ich schon das Atom. Dann packe ich mehrere zusammen und dann habe ich die verschiedenen Elemente. Und dann baue ich diese Elemente zusammen zu Molekülen. Also der Grundaufbau von allen Dingen ist gleich. Wir sind wirklich aus Staub. Das ist genau das Gleiche. Also das Material des Erdbodens ist das gleiche Material, aus dem mein Körper gemacht ist. Nur Gott hat ihn anders aufgebaut. Und als er das gemacht hat, dann hat er diesen Körper fertig gemacht. Der Körper lag da jetzt. Und dieser Körper war aber tot. Er war ja genau das Gleiche wie der Erdboden. Sah nur anders aus, von Gott geformt. Und jetzt bläst Gott ihm diesen Ruach im Hebräischen ein. Diesen Odem des Lebens, diesen Geist blies an seine Nase. Und als das passierte, war der Mensch plötzlich eine lebendige Seele. Also, genau wie das hier gerade gesagt wurde, er wurde eine lebendige Seele. Also, die Seele ist ein Begriff in der Bibel oft verwendet für einen ganzen Menschen. Wir machen sowas ja auch manchmal, wir verwenden das ja auch so. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich euch jetzt sagen würde, wisst ihr, ich war heute Mittag, war ich ganz, ganz lecker essen, war wo eingeladen, und das war so ein 250-Seelendorf. Dann spreche ich natürlich nicht davon, dass da 250 Geister irgendwo rumschwebten, sondern ich meine, da waren 250 Menschen, die in diesem Dorf wohnen. Also, wir verwenden auch manchmal Seele für den Menschen. Das macht die Bibel auch so. Also die Seele ist die Einheit aus Körper und Geist. Wenn das beides zusammenkommt, wird es eine lebendige Seele. Man kann sich es immer so merken, die Seele ist völlig individuell. Jeder von uns hat diesen Ruach bekommen. Jeder von uns hat irgendwie einen Körper bekommen. Und wenn das beides zusammenkommt, dann hast du vielleicht zwei eineiige Zwillinge. Die sehen genau gleich aus. Aber in dem Moment, wo sie beginnen zu leben, ändert sich was. Beide schreiben eine eigene Biografie. Die sehen vielleicht die gleichen Dinge, aber nehmen sie anders wahr. Andere Dinge in ihnen drin passieren und die Biografie, ihre Lebenslinie wird geschrieben. Jeder Moment ihres Lebens wird geschrieben. Jede Charaktereigenschaft wird geschrieben. Das verändert sich ja und formt sich. Und das ist ihre Seele. Also sie selbst, ihr Mensch, das, was sie ausmacht. Und so sind zwei eineiige Zwillinge auch völlig unterschiedlich. Also aus Körper und Geist entsteht die Seele. Nun, dann heißt es hier in Jakobus 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also Jakobus beschreibt hier den Glauben, aber er verwendet ein Beispiel aus der Natur und sagt, der Leib ist ohne Geist tot. Wenn Gott den Geist wieder aus mir rausnimmt, dann ist da kein Leben mehr drin, denn dieser Geist ist das Lebensprinzip, dass mein Körper arbeitet, dass meine Zellen arbeiten. Mein Körper arbeitet ja eigentlich so, wie er nicht arbeiten könnte, von den Naturgesetzen. Denn wenn da Leben drin ist, dann schwimmt ja zum Beispiel ein Fisch auch stromaufwärts. In der Natur würde ja alles immer stromabwärts gehen. Also es sei denn, es hat einen natürlichen Antrieb, also es hat ein Leben. Wenn Gott das Leben aus mir rausnimmt, hören meine Zellen sofort auf zu arbeiten und das nur noch Zerfall und ich sterbe. Also sollte Geist und Körper wieder getrennt sein, ist die Seele auch nicht mehr existent. Heißt es hier, sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Also wenn Gott es nimmt, sterben sie, sendet er den Odem aber hinein, lebt etwas. Und hier in Psalm 104, nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Und das ist das, was wir auch alle kennen. Wenn der Odem bei einem von uns aufhört, das Atmen hört auf, der Geist geht zurück, das Lebensprinzip nimmt Gott wieder zu sich, der hat es ja auch gegeben, dann sehen wir, wie der Körper wieder zerfällt und wieder zu Staub wird, bis nichts mehr von übrig ist. Also der Geist, der geht zurück. Und dieser Geist ist auch das Lebensprinzip Gottes. Das hat Gott gegeben und das geht auch wieder zurück zu Gott. Aber das ist nicht mein Verstand oder sowas, sondern das ist dieses Lebensprinzip, das Gott mir gegeben hat. Das Leben in mir drin. Das Leben selber stirbt ja nicht. Das Leben geht wieder zurück zum Leben, also wieder zurück zu Gott. Durch Gottes Gnade leben wir ja jeden Tag. Dass meine Zellen sich bewegen, das bewirkt Gott gerade. Und dieses Lebensprinzip geht zurück zu ihm. Und dann zerfällt der Körper und wird wieder zu Staub. Der Prediger drückt das so aus, so richtig geschwungen, wie er das hier schreibt. Er sagt, die Trauernden gehen auf der Gasse umher, ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Und schauen wir doch mal uns mal an, wie die Bibel den Tod eigentlich beschreibt. Also jetzt haben wir Körper, Seele, Geist gesehen. Körper und Geist, zusammen die Seele. Aber was ist der Tod eigentlich? Wie beschreibt die Bibel den? Dazu gucken wir uns einfach mal eine Stelle in der Bibel an, wo jemand stirbt. Zum Beispiel hier in der Apostelgeschichte 7. Hier geht es um Stephanus, den ersten Diakon, einer der sieben. Und sie steinigen, also das waren die Juden hier, und sie steinigen den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Stephanus, sagt die Bibel, er entschlief. Er entschlief. Ja, ist denn der Tod ein Schlaf? Die Bibel verwendet dieses Wort hier, er entschlief, so wie er ist eingeschlafen. Das machen wir ja auch manchmal. Schaut mal hier in Psalm 13, Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Also auch der Psalmist sagt hier, David, pass auf mich auf, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Auch er nennt den Tod einen Schlaf. Das ist im Alten Testament jetzt, also im Alten und im Neuen wird der Tod ein Schlaf genannt. Und schaut mal, wie Jesus ihn nennt. In Johannes 11,11, das ist die Geschichte von Lazarus. Die sprach er und danach sagte er zu ihm, also zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und seine Jünger haben gedacht, na gut, dann schläft er jetzt. Nichts Schlimmes, der wird wieder gesund. Also sie wussten, Lazarus ist krank. Und Christus sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und seine Jünger dachten, auch dann ist ja alles gut, wenn er schläft, wird er auch wieder gesund. Das steht hier, da sprachen seine Jünger, ach Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Sein Freund Lazarus, oder der Freund auch der Jünger, der Lazarus, er starb und Jesus sagt, er ist eingeschlafen. Und das ist so treffend, wie Jesus das macht. Denn wir können daraus lernen, was der Tod eigentlich ist. Die Bibel beschreibt ihn immer als einen Schlaf. Vergleichen wir das mal. Wenn ich schlafe, was passiert da mit mir? Also ich bin gestern Abend ins Bett gegangen. Ich wusste noch, wie spät es ist. Ich habe noch auf die Uhr geguckt und dann bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und es war acht Stunden waren vergangen. Und so merke ich, wusste aber nicht, was war dazwischen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Ob jemand in meinem Zimmer war, jemand durchs Haus gelaufen ist. Bitte? Wie ein kleiner Tod, nicht wahr? Also man hat kein Zeitgefühl. Im Schlaf hört jedes Zeitgefühl auf. Und ich handle da auch nicht und ich kriege nichts von dem mit, was um mich herum passiert. Und als ich wieder aufgewacht bin, habe ich auch nichts dazwischen. Und so vergleicht die Bibel den Tod. Er ist wie ein Schlaf. Man versinkt in den Todesschlaf und man bekommt dann nichts mehr mit. Auch kein Zeitgefühl, bis man wieder aufgeweckt wird. Also die Zeit dazwischen bekommen wir nicht mit. Wir schlafen. Egal, was um uns herum passiert, wir erkennen es nicht. Und Psalm 115 sagt, die Toten rühmen den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Also da ist ein Schweigen im Tod. Also ich werde da nicht, die Toten reden nicht, die Toten sprechen nicht. Da ist ein Schweigen. Sie können den Herrn nicht loben. Kein Toter kann Gott loben. Dann heißt es, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Es gibt im Tod auch keine Gedanken. Wenn ich tot bin, sind alle meine Gedanken vorbei. Ich kann nichts mehr denken. Ich bin einfach tot. Prediger 9, Vers 5 sagt, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Aber die Toten wissen gar nichts. Da ist nicht nur kein Denken, da ist auch überhaupt gar kein Wissen. Also ein Tod ist nichts mehr. Da ist nichts übrig. Er ist tot, kein Wissen mehr übrig. Er kann nicht handeln, er kann nicht Lob singen, er kann nicht denken und er weiß nichts mehr. Prediger 9, Vers 10 sagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Alles, was du tun möchtest, tu es, solange du lebst. Denn wenn du tot bist, kannst du weder Pläne machen, noch kannst du handeln. Es gibt keine Wissenschaft und keine Weisheit. Du kannst ja nicht mal mehr denken. Also weder denken, noch handeln, noch reden. Nichts geht mehr im Tod. Im Tod ist wirklich alles vorbei. Psalm 146. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit all seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, sein Gott. Tote machen keine Pläne, sie sind vollends handelsunfähig. Die Bibel sagt das in so vielen Verheißungen oder so vielen Sprüchen, dass die Toten nichts tun können. Und dann heißt es hier, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist total schön, denn wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir hier auf Erden bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also selbst wenn wir an ihn glauben, sterben wir auch. Aber Christus gibt uns die Verheißung, ihr werdet leben. Nun, wo sind denn die Toten eigentlich? Wo sind die Toten und wann ist diese Auferstehung, von der Christus spricht? Denn meint Christus, wenn ich die zu Christus gehören und die sterben, werden leben, auch wenn sie sterben? Also meint Christus, dass da schon Leute im Himmel sind, sind gestorben und gehen in den Himmel? Wir schauen mal, wo sind die Toten und wann ist diese Auferstehung, von der Christus spricht? Schauen wir uns mal den König David an. Von König David wissen wir ja ganz genau, König David gehört zu Christus. Also er gehört zum Volk Gottes. Die Bibel gibt sogar das Zeugnis, dass Christus ihn geliebt hat. Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. David ist noch gar nicht in den Himmel aufgefahren. Sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Er ist noch da. Das wurde über 1000 Jahre nach seinem Tod. Er hat sein Grab nie verlassen. Also ist der David heute noch gar nicht im Himmel? Apostelgeschichte 2, Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Also hier bezeugt Petrus, dass es um Jesus ging, diese Aussprüche, wer zur Rechten Gottes kommt. Es geht dann nicht um David, er sagt, Christus ist sozusagen der Nachfolger des Thrones Davids. Und es ist nicht David, der in den Himmel aufgefahren ist. Davids Grab ist noch unter uns, bis auf den heutigen Tag. David ist immer noch im Grab. Apostelgeschichte 13. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gebiet. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Von dem David ist zu dem Zeitpunkt nichts mehr übrig. Er wurde begraben, er hat die Verwesung gesehen und er ist nicht in den Himmel aufgefahren. Er ist disartikuliert sozusagen. Er ist zu Staub geworden. Nun, David gehört ja zu Gottes Volk. Er ist gestorben und begraben, wie jeder andere Mensch auch, der stirbt, und er ist verwest. Von ihm ist nichts übrig. Er hat den anderen also nichts voraus. Der Gottesknecht stirbt und der Gottlose stirbt und es ist kein Unterschied. Beide sterben, der Odem verlässt sie, der Körper zerfällt, bis davon nichts mehr übrig ist. Da sind sie beide gleich. Aber wann wird der Mensch denn dann auferstehen, wenn der David noch schon über 1000 Jahre zu dem Zeitpunkt der Apostel schon im Grab war? In Hiob 14 bezeugt Hiob, der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht. Und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt. So legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht auferweckt aus ihrem Schlaf. Er sagt, es ist keine Auferstehung, sie werden nicht auferweckt aus ihrem Schlaf, bis die Himmel nicht mehr sind. Nun, wann sind die Himmel nicht mehr? Zu welchem Zeitpunkt werden die Himmel vergehen? Die Himmel werden wie eine Buchrolle aufgerollt werden. Wenn Jesus wiederkommt. Sie stehen nicht wieder aus, bis die Himmel vergehen. Hiob 14. O, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet. Dass du mir eine Frist und dann wieder an mich gedächtest. Hiob, dem ging es so elend, der hatte sich gewünscht, dass er von diesem Leben erlöst wird und dass Gott ihm doch das Leben nimmt. Also Hiob hatte natürlich nie die Attention zu Suizid, aber er bat Gott, bitte nimm das Leben doch aus mir. Bitte lass mich doch endlich sterben. Und ich wünschte mir, dass du mir eine Frist setzest, dass ich in den Tod gehe, bis du dann wieder an mich gedächt, bis du mich zurückholst. Danach hat sich Hiob gesehnt. Hiob wusste das auch. Ich gehe zu Staub, von Staub bin ich genommen, aber mein Erlöser wird eines Tages an mich denken. Hiob sagt weiter, aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten, nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehen. Hiob wusste erst das Werk der Hände Gottes. Und Gott würde sich nach ihm sehen. Er hat ihn geschaffen. Er hat ihn nicht geschaffen, damit er stirbt. Kein Mensch ist geschaffen für den Tod. Niemand von uns sollte sterben. Das war nie Gottes Absicht, dass irgendein Mensch einmal stirbt. Er hat den Menschen geschaffen zum Leben. Und er sagt, ich würde harren. Die ganze Zeit meines Thrones, bis meine Ablösung käme. Bis jemand für mich zahlt. Und bis jemand mich herausruft. Und das hat Christus gemacht. Christus hat für ihn bezahlt. Aber wann ruft Jesus die Toten? Hier in Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Hier wird von zwei Gruppen gesprochen, die auferstehen werden. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. Und dann heißt es hier, die Zeitform ist Zukunft. Sie werden aufwachen. Sie sind noch nicht aufgewacht, sie werden aufwachen. Aber wann in der Zukunft werden sie aufwachen? Und das finden wir auch in Daniel 12. Wenn wir ein bisschen weiterlesen in Daniel 12, dann heißt es hier, Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Nun, der Daniel, von dem wir wissen, dass Daniel überhaupt nichts Falsches gemacht hat. Von ihm wird nur positiv berichtet und sogar die Propheten schreiben über Daniel, auch in noch in anderen Büchern außer über das Buch Daniel, und sie loben ihn, was für ein treuer Mensch er ist. Er wird verglichen mit Noah zum Beispiel. Also er ist ein ganz, ganz treuer gewesen und hier spricht Gott zu ihm und sagt, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also auch der Daniel, der ein so vollkommenes Leben geführt hat, der für uns heute ein großes Vorbild ist, in dem wir schon fast den Charakter Christi sehen können. Selbst er ist entschlafen und er wird erst auferstehen am Ende der Zeit. Auch er ist zu Staub zerfallen. Johannes 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus Christus gibt uns dieses Versprechen, dass jeder, der an mich glaubt, den werde ich auferwecken. Also als Christen glauben wir nicht an eine Hölle oder dass die Toten im Himmel sind oder sonst irgendwo sind. Wir glauben genau das, was wir sehen, dass die Toten zu Staub zerfallen sind und in der Erde ruhen. Sie bekommen nichts mit von all dem, was unter der Sonne geschieht. Sie schlafen, sie denken nicht, sie wissen nicht, sie handeln nicht. Und wir glauben, dass alle Toten ruhen, bis ans Ende der Zeiten, wenn sie auferstehen werden. Die Hoffnung, die uns Christus gibt, ist diese Auferstehung. Eines Tages kommt er zurück und eines Tages werden die Toten auferstehen. Und wisst ihr, selbst Lazarus, seine Schwester, hat das geglaubt, also die Martha. Schau mal, was sie sagt. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Aber Christus hat ihr dann eine Riesenfreude gemacht. Christus hat nicht bis zum letzten Tag gewartet. Christus hat gerufen. Er wird ja auch am Ende der Zeiten rufen. Am Ende wird er ja auch die Toten alle rufen. Aber er hat Lazarus schon mal ganz selbstständig gerufen. Er rief in dieses Grab hinein, die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes erschallte und Lazarus kam heraus. Da muss sich die Martha gefreut haben. Martha hatte also nicht geglaubt, dass Lazarus jetzt im Himmel ist. Und stellt euch vor, das wäre auch komisch gewesen. Stellt euch mal vor, Lazarus wäre gestorben und in den Himmel aufgefahren. Und dann stellt sich Jesus vor das Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Lazarus kommt wieder vom Himmel zurück und kommt aus dem Grab. Der hätte sich bedankt bei Jesus. Also ich war gerade im Himmel, jetzt bin ich wieder hier. Das wäre unmöglich. Nicht mal die Schwester von Lazarus hätte das geglaubt. Er wird auferstehen am letzten Tag. Sie hatte diese Hoffnung auch. Und dann hat er ihn ja gleich wieder lebendig gemacht. Nun, wann ist dieser letzte Tag? Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dieser letzte Tag ist die Wiederkunft Christi. Der letzte Tag dieser alten Weltgeschichte. Natürlich geht die Zeit weiter, aber das ist der letzte Tag dieser Weltgeschichte, in dem der Tod noch die Kontrolle hatte. Denn dann kommt Jesus Christus und die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes wird erscheinen, und dann werden die Toten auferstehen. Also wenn Christus wiederkehrt. Nun, die Bibel ist sehr, sehr klar in dieser Frage nach dem Tod. Also ist es relativ einfach, in der Bibel herauszukriegen, wo die Toten sind, was die Toten machen, ob die Toten handeln können. Aber woher kommen denn heute so viele seltsame Theorien und ja nicht nur in all den anderen Religionen, sondern auch in der Christenheit? Da gibt es ja so viele wilde Theorien, was im Tod passiert und wo die Toten sind. Also sogar die Großkirchen, die wir haben, sagen ja, einige sind in der Hölle, einige sind im Fegefeuer, einige sind im Himmel, einige sind in so einer Zwischenstation. Theorien ohne Ende. Nun, gehen wir mal ganz an den Anfang der Weltgeschichte zurück. Also, ich meine, wir sind jetzt zwar sozusagen, wir in der Zeit der Weltgeschichte sind wirklich schon 5 vor 12. Aber wir gehen erstmal ganz zurück an den Anfang. Zur Erschaffung des Menschen. Der Mensch wurde erschaffen im Garten Eden. Und als der Mensch gemacht wurde, lebte er im Garten Eden und der Tod, das war überhaupt keine Frage. Der Tod hatte noch nichts mit ihm zu tun, aber der Mensch kannte den Tod schon. Denn Gott hatte ihm ja gesagt, wenn du von dieser Frucht da isst, wirst du sterben. Wenn du dich von mir trennst, trennst du dich vom Leben. Tu es nicht. Und dann kam diese Schlange. Und da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist die allererste Lüge, die wir in der Bibel finden. Keineswegs werdet ihr sterben. Und das ist auch heute das, was wir überall finden. Keineswegs werdet ihr sterben. Eure Seele, die schwebt irgendwo rum. Euer Geist ist irgendwo. Ihr rennt als Gespenster umher oder irgendwas. Aber ihr werdet auf keinen Fall sterben. Diese Lüge hat sich so durch die ganze Menschheit verbreitet, dass in allen Religionen können wir sie heute finden. Und selbst Atheisten glauben das oft. Ja, wenn ich sterbe, dann wird es schon irgendwie weitergehen. Das war die erste Lüge, die Satan den Menschen gesagt hat. Gott sagt, wenn ihr sündigt, werdet ihr sterben. Ganz einfach. Aber Satan sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Irgendwas anderes kommt. Und die Idee dahinter ist, dass da so eine Art unsterbliche Seele ist. Also, wenn ihr sterbt, ja, euer Körper stirbt, aber eure Seele lebt dann weiter. Aber die Bibel kennt sowas nicht. Das war die erste Lüge der Weltgeschichte. Hesekiel 18,4. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Ist die Seele unsterblich nach diesem Text? Auf gar keinen Fall. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Nun, wer hat allein Unsterblichkeit? Gott, oder? Sagt die Bibel so. 1. Timotheus, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. 1. Timotheus 6, 16. Die Frage des Todes ist also relativ einfach. Genau genommen passiert genau das, was wir auch sehen. Der Mensch stirbt, denn er hat keine Unsterblichkeit. Der Mensch stirbt, in anderen Worten, die Seele stirbt. Und der Mensch zerfällt wieder. Nun, der Satan versucht, die Menschen aber auf viele andere Gedanken zu bringen. Und er behauptet, nur der Körper stirbt. Die Seelen leben weiter. Gott kann die Seelen nicht töten. Die Seele ist unsterblich. Und das war seine erste Lüge. Aber die Bibel warnt uns, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Satan versucht ständig, die Menschen eher hinzulocken, dass sie sich zum Beispiel mit Totenbeschwörern einlassen, mit Wahrsagern, mit irgendwelchen Seancen, also dass sie Kontakt zu Geistern aufnehmen. Und diese Geister der Toten den Menschen dann vermeintlich weissagen. Nun, wie sieht Gott das? Hat Gott dazu den Menschen was gesagt, zu diesen ganzen Wahrsagereien, Totenbeschwörern, diesen ganzen Dingen? In 5. Mose 18, 10 und 11, da warnt Gott sein Volk und er sagt, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister band oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Nun, Gott war das so ein großes Anliegen, uns das mitzuteilen, dass er das sogar in seine Bibel hineinschreibt. Und er hat in Israel sogar die Todesstrafe darauf verhängt, wenn das einer tut. Wenn im Volk einer gefunden wird, der mit Toten redet oder der die Geister befragt. Derjenige sollte gesteinigt werden. Das ist eine schwere Strafe. Warum war das Gott so wichtig? Warum war Gott so besorgt darum, wenn Leute Tote befragen? Kann man Tote befragen? Die Toten wissen nichts. Die Toten können nicht denken. Die Toten können nicht reden. Die Toten können nicht handeln. Die Toten befragen ist doch Quatsch. Warum hatte Gott solche Sorge, dass die Menschen die Toten befragen? Naja, es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Dieser Text hier sagt, dass dämonische Geister solche Zeichen tun. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun. Nun, diese Wunderzeichen, von denen die Menschen immer sprechen, ja, da kam ein Geist und der hat mir was gesagt und der hat mir erzählt, was ich gemacht habe oder was ich tun werde oder wie lange ich lebe. Das sind nicht die Toten. Denn die Bibel sagt, die Toten wissen nichts, die Toten sagen nichts, die Toten können nichts, die Toten handeln nicht. Das ist keine Wissenschaft und keine Weisheit. Der Tod ist ja nicht mehr da. Und Gott wusste, dass die Menschen verführt werden von Dämonen, die große Zeichen tun. Dämonische Geister wollen Menschen beeinflussen. So wie der Satan zu der Eva kam, sagte, ihr werdet keinesfalls sterben. Diese Wunderzeichen werden also nicht von den Toten getan, sondern von den gefallenen Engeln, von den Dämonen. Und das ist heute weltweit sehr verbreitet. Also die Dämonen, diese gefallenen Engel, die dem Satan in die Rebellion hineingeführt sind, versuchen die Menschen zu verführen und zu beeinflussen, also zu manipulieren. Und deshalb war es Gott auch so wichtig, uns in seiner Bibel davor zu warnen. Denn der Teufel ist nicht nur ein Mörder, sondern er ist auch ein Lügner. Er versucht, auf der Welt Einfluss zu gewinnen und Menschen zu etwas zu drängen. Und er ist ein Lügner. Johannes 8,44 heißt, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Satan versucht, die Menschen zu beeinflussen und er versucht, sie zu verführen, ihm in seine Rebellion zu folgen. Er will sie in diese Rebellion mitverwickeln. Das wird ihm zwar in seiner Rebellion nicht helfen, aber er weiß genau, wie sehr Gott jeden Menschen liebt. Und dass es Gott sehr wehtut, wenn er schafft, einen Menschen so zu beeinflussen, dass er das ewige Leben verliert. Er versucht, dass der Mensch verloren geht. Das wird seine Rebellion nicht unterstützen, das wird ihm nicht helfen. Aber er tut Gott damit weh, wenn ein Mensch verloren geht. Und viele Menschen sind sich heute der Gefahr dieser Dämonen gar nicht bewusst. Also, dass sie versuchen, Einfluss zu gewinnen, dass sie versuchen, an den Menschen ranzukommen. Und so erlebt man immer wieder solche Treffen und solche Dinge, die Menschen so aus Neugierde machen. Sie treffen sich dann zusammen und versuchen, in Kontakt mit Toten zu kommen. Und dann wundern sie sich, dass sie plötzlich Antworten bekommen. Dass plötzlich vielleicht jemand erscheint, der genauso aussieht wie mein verstorbener Großvater und der mit mir spricht und der auch Dinge weiß, die mein verstorbener Großvater wusste. Der hört sich genauso an, der sieht genauso aus und der sagt Dinge, die eigentlich nur mein Großvater wissen kann. Die Dämonen, die wissen eine ganze Menge von uns. Die wissen mehr Dinge von uns, als die Menschen von uns wissen. Und er ist ein perfekter Lügner, ein perfekter Täuscher. Er tut so, als wäre er ein Engel oder als wäre er ein Toter. Er tut so, als wäre er ein Freund. Er tut so, als wäre er eine Hilfe. Und er spricht dann mit einem. Wir haben mal in der Bibel gesehen, wie weit das ging. Der erste König, König Saul, erinnert ihr euch an den? König Saul hat sich mal auf sowas eingelassen. Und es führte dazu, dass er in den Selbstmord getrieben wurde. Und das ist Satans Attention, das möchte er. Er möchte sich zeigen und er möchte den Menschen irgendwie in den Selbstmord drängen oder irgendwie das Leben buchstäblich zur Hölle machen. Er tut so, als wäre er ein Engel, als wäre er ein Freund. 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Es ist höchst gefährlich, diese ganzen Dinge zu tun. Viele, auch gerade Jugendliche, machen sowas oft aus Neugier. Da ist heute so ein gewisser Reiz, solche Dinge zu tun, weil die Medien uns immer wieder neue Märchen erzählen von irgendwelchen Zaubereien, von irgendwelchen Wahrsagereien, von irgendwelchen Totenbeschwörern. Und das ist nicht nur in der Erwachsenenwelt heute so, sondern es sickert durch in die Jugend und auch zu den Kindern. Viele Kinder fangen so mit ganz leichten Dingen an, die wir als Erwachsene oft gar nicht sagen, ist das schlimm oder nicht, aber sie werden so ganz langsam rangeführt. Zum Beispiel solche Bücher wie zum Beispiel Harry Potter. Man denkt so, da ist irgendwie von einem kleinen Zauberer, die redet, der da irgendwie vor sich hinlebt und irgendwelche Zauberei betreibt. Aber das ist so der erste kleine Kanal, wo man dann merkt, es könnte interessant sein. Die Jugendlichen bekommen da plötzlich so eine Faszination für solche Dinge. Und diese Faszination, die ist erstmal im Herzen. Mehr passiert da ja noch nicht. Aber die ist da erstmal drin. Und man freut sich dann an solchen Sachen und findet das interessant. Und ich meine, diese Bücher sind ja auch irgendwie schön und spannend geschrieben, denn die Jugendlichen und Kinder mögen die, sogar Erwachsene lesen diese Bücher. Aber es gibt dann diesen Reiz, noch andere Dinge zu tun. Also ist ja nur so der Anfang. Der Anfang ist ja nie, also man gibt ja einem Kind keine Satansbibel und sagt, lies die mal. Das Kind wird das ablehnen. Man fängt mit ganz kleinen Sachen an um was auf den Geschmack zu bringen. Die meisten gehen davon auch weg und wollen davon gar nichts mehr wissen, aber einige finden es total spannend und gucken sich andere Dinge an. Und so geschehen dann solche Sachen, dass sogar Menschen im Erwachsenenalter, die diese Reize bekommen haben, die sagen, wir möchten das mal versuchen und machen dann so Dinge, wie zum Beispiel so Gläserrücken oder sowas. Also vielleicht habt ihr sowas schon mal gehört, also so Seancen, okkulte Dinge, um Geister und Dämonen zu befragen, beziehungsweise um Tote zu befragen. Und das nimmt immer mehr zu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Jahren zu bestimmten Tagen, zum Halloween zum Beispiel, also zu unserem Reformationsfest, auf das ja, oh Wunder, Halloween draufgelegt wurde, dass da solche Dinge praktiziert werden. Und Jugendliche haben da so einen Anreiz, da mitzumachen. Man trifft sie so in kleinen Gruppen und macht dann irgendwelche okkulten Dinge, aber nicht, weil man das Böse meint und weil man irgendwie den Satan anbeten möchte, sondern einfach mal aus Faszination, was passiert denn da? Und dann wundern sich die Menschen oft, dass da wirklich was passiert, dass wirklich jemand spricht oder dass wirklich die Gläser plötzlich durch die Gegend wandern oder dass irgendwelche Worte auf so einem Kisha-Brett erscheinen. Also irgendwie passiert plötzlich was und die Leute sagen, huh, das ist ja spannend, was passiert da? Und einige bekommen da auch Todesangst. Ich habe mal drei Jugendliche gehabt, die haben sowas mal gemacht und die haben gefragt nach ihrem Todesdatum und verschiedene Dinge und die haben Antworten bekommen. Und die waren so verängstigt, dass da was passiert ist, die sind irgendwann mal zu mir gekommen und haben mir erzählt, was sie gemacht haben. Dass sie versucht haben, mit Geistern zu reden. Und diese Geister haben ihnen eigentlich schlimme Sachen gesagt. Und die waren so verängstigt, erst haben sie mit gar keinem geredet, mit ihren Eltern haben sie nicht gesprochen, mit ihren Mitschülern haben sie nicht gesprochen, die waren so eine kleine Gruppe, das waren vier Mädels, die haben sich völlig abgekapselt, waren total in Angst, weil diese Geister mit ihnen gesprochen haben. Und auf einer so einer Jugendfreizeit kamen die mal zu mir und haben mir das alles erzählt. Wir haben uns zusammen gebetet und haben das alles zu Christus gebracht. Und haben Christus gebeten, dass er die Mädels davon frei macht. Also sie haben um Sündvergebung gebeten, weil sie da was gemacht haben, weil sie eine Grenze überschritten haben, von der sie nicht wussten, dass es so schlimm ist. Und Christus hat sie auch wieder frei gemacht. Aber die waren in Todesangst, diese Mädchen. Also sie waren nur neugierig, haben mal geguckt, was passiert denn da. Und sind einen Schritt zu weit gegangen. Und heute passiert das auf der ganzen Welt. Also das ist, als die Mädels zu mir kamen, das ist heute 10, 12 Jahre her. Und heute, das nimmt immer mehr und mehr Umfang, ein größeres Ausmaß. Und dieser Spiritismus, der rennt um die ganze Welt. Überall machen Menschen mit. Und alle finden das irgendwie faszinierend. Nun, wir Christen lassen uns davon nicht verführen. Wir Christen machen da nicht mit, sondern wir trauen dem Worte Gottes. Wir wissen, was Gott gesagt hat über den Tod. Wir wissen, dass die Toten nicht mit uns reden können. Und wenn die Toten nicht mit uns reden können, dann werden es irgendwelche dämonischen Geister sein, die ausgehen und die versuchen, uns zu verführen. Und ich vertraue Jesus Christus, der mir sagt, der Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an. Sei vorsichtig, was er sucht, ist dein Tod. Vertraue ihm nicht. Arbeite nicht mit ihm zusammen. Denn die Bibel sagt ja, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Wenn da einer behauptet, mein toter Urgroßvater zu sein, und der sieht vielleicht noch so echt aus, und der weiß auch so viele Dinge, und der kennt auch mein ganzes Leben, dann glaube ich ihm nicht. Denn ich weiß, die Toten wissen nichts. Ein Toter wird niemals zu mir sprechen. Johannes 8, 31 und 32. Christus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus Christus selbst ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Und es wird uns frei machen, auch von solchen Dingen. Auch von solchen okkulten Belastungen, von solchen okkulten Ideen, von solchen Täuschungen. Denn der Satan täuscht die ganze Welt mit diesen Ideen und wir sollen befreit werden davon. Der Satan ist ein Meister der Lüge und Gottes Wort hilft uns, das zu erkennen. Und nicht nur das, dass wir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit uns frei macht, sondern wir haben sogar eine Hoffnung über den Tod hinaus. Denn wir kennen Gottes Verheißung und der Tod macht uns keine Angst mehr. Das heißt, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Der Tod ist eine Zeit der Ruhe. Wenn wir sterben, ruhen wir. Aber glückselig ist jeder, der im Herrn eingeschlafen ist, der im Glauben an Jesus Christus gestorben ist. Denn Gott wird unser Gedenken, auch im Tode. Und er wird uns auferwecken, wenn er kommt. Glückselig jeder, der im Herrn einschläft. Denn Satan kann nichts mehr tun, wenn wir tot sind. Er kann in unserem Leben versucht er uns zu verführen. Wenn wir tot sind, kann er nichts mehr machen. Unsere Werke folgen uns nach. Die sind alle aufgeschrieben in den Büchern im Himmel. Christus wird, wenn er kommt, seinen Lohn mit sich bringen. und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Nicht ein einziges gutes Werk wird vergessen sein. Nicht eine einzige Träne, die wir vergossen haben, ist nicht aufgezeichnet. Gott wird uns den Lohn geben, den Jesus Christus für uns verdient hat. Das ewige Leben. Christus hat das Leben für uns verdient, aber er möchte es uns als Lohn geben, als Lohn für unsere Treue, wenn wir an Jesus Christus festhalten. 2. Korinther 4, Vers 14. Paulus sagt, wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Das war Paulus sein festes Vertrauen, das war seine ganze Hoffnung. Ich weiß, dass er mich auferwecken wird. Ich weiß, dass Christus mich nicht vergisst. Paulus hat weder den Tod, also er hat weder Tod noch Teufel gefürchtet. Paulus sagt einmal in Philipper 1, Vers 21, in Christus Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Weil mein Leben in Christus verborgen ist, kann mir der Tod nichts mehr tun. Wenn ich sterbe, schlafe ich, bis Christus wiederkommt. Und er wird wiederkommen und er wird mich auferwecken. Und er wusste ja, Christus ist auch auferstanden. Und wie wird diese Auferweckung eigentlich funktionieren? Wie geht das? Schaut euch mal die folgenden Verse jetzt aus dem Korintherbrief an. Wir gehen in 1. Korinther, Kapitel 15. Da steht die Auferstehung drin. Wie es funktioniert. Das ist so ein großes Geheimnis, was Paulus hier den Christen sagt. 1. Korinther 15, ab Vers 15. Wir lesen gleich die folgenden Verse. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Er sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen, also es gibt einige von uns, die werden noch am Leben sein, wenn Christus wiederkommt. Aber wir alle werden verwandelt werden. Egal, ob wir zu dem Zeitpunkt tot sind oder ob Christus wiederkommt und wir noch am Leben sind, wir werden auch verwandelt werden. Und wie geschieht das, diese Verwandlung? Wie lange dauert sowas? Er sagt, ich gehe jetzt weiter, wir werden an einem Augenblick, danke, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Amen, das ist total schön, oder? Also wenn Christus wiederkommt, dann werden wir, egal ob wir tot sind oder ob wir noch leben, wir werden verwandelt werden. In einem Augenblick. Die Posaune wird erscheinen, sagt er. Wir werden das hören. Die Stimme des Erzengels wird erscheinen. Er wird zurückkommen. Er wird uns erlösen. Und wir werden verwandelt werden. Dann bekommen wir einen neuen Körper. Denn es heißt weiter im nächsten Vers, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Nun, werden wir uns eigentlich noch erkennen in der Auferstehung? Wir kriegen alle neue Körper. Oft fragen mich Menschen, wie wird denn das sein? Wir stehen alle auf und wir haben alle neue Körper und ich kenne ja keinen. Werden im Himmel alle unbekannt sein? Nun, wisst ihr, das Schöne ist, also das eine ist, wir können ja immer noch miteinander sprechen. Wir können uns immer noch sagen, wer wir sind. Und das andere ist, Christus hat uns alle individuell gemacht. Also das Problem, das wir heute haben, ist, dass unsere Körper sterblich sind und sich zerfallen. Die Zellen zerfallen. Man sieht das so. Die ersten grauen Haare kommen, also die Zellen gehen kaputt, die Falten, die Haut regeneriert sich nicht mehr und nach nimmt dieser Körper ab bis in den Tod. Nun, Gott hat zum Beispiel mich gemacht, er hat mein DNA-Code geschrieben. Also das ist Ronny, so sieht er aus. Seine Augenfarbe, seine Haarfarbe, seine Größe, so groß sind seine Hände, seine Nägel wachsen so und so schnell und all diese Dinge, da hat er Grübchen, da hat er einen Falt und so, also so wie ich aussehe, das steht in meiner DNA drin. Und das ist dann alles sozusagen das, was ihr heute seht. Und eigentlich, wenn wir unsere Körper so angucken, und jeder kennt das von seinem eigenen, man ist eigentlich nie wirklich zufrieden, weil man hat immer irgendwelche Sachen, wo man denkt, naja, hat sich Gott das so erdacht, warum hat er mich so gemacht? Das war ja nicht Gottes Plan, sondern unsere Genetik ist eigentlich schon so degeneriert, dass wir heute so aussehen, wie wir aussehen. Also nicht mehr wie Adam und Eva. Wir sind halt degeneriert. Aber wir sind immer noch Menschen. Nun stellt euch vor, Gott, der Adam geschaffen hat, hat auch Adam einen genetischen Code gegeben. Aber dieser Code war nicht degeneriert. Dieser Code war noch perfekt. Adam sah perfekt aus und Eva sah auch perfekt aus. Jetzt stellt euch vor, Gott wird in der Auferstehung euren kaputten DNA-Code wieder heil machen. Ihr seid ihr, aber perfekt. Da ist nicht ein Makel. Ihr werdet euch wundern, wie hübsch ihr seid, wenn ihr vollkommen seid. Also, was Gott eigentlich geplant hat, wie wir eigentlich aussehen sollten. Denn das, was man heute sieht, das ist ja, also, es ist nicht mehr das, wie Gott uns geplant hat. Wir werden uns Sterblichkeit anziehen und es wird wundervoll sein. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Dann geht es in Erfüllung. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Weil Christus überwunden hat, weil Christus den Tod besiegt hat, stellt der Tod keine Gefahr mehr für den Menschen dar. Jeder, der sein Leben Jesus Christus gibt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist ein kurzer Schlaf für uns, denn Christus wird uns aus den Gräbern herausrufen. Er hat es versprochen. Ich bin sogar durch den Tod bei euch. Also Christus ist im Leben bei uns und Christus im Himmel wird auf uns warten. Wir werden sterben und er wird uns rufen. Niemand kann uns seiner Hand entreißen. Menschen können das Leben von uns nehmen. Jemand kann mich umbringen. Er kann mein Leben nehmen. Aber niemand kann mein Leben von Jesus Christus nehmen, das er im Himmel für mich aufbewahrt hat. Ich habe mein Leben ihm gegeben. Und vielleicht hast du dein Leben auch Christus gegeben. Da ist es verwahrt. Und niemand kommt daran. Der Satan kann toben, wie er will. Er kann mir dieses Leben nehmen, wenn Christus das zulässt. Aber er kann mir das Leben, das im Himmel für mich aufbewahrt ist, nicht nehmen. Da kommt er nicht ran. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal wer kommt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich nehme jeden Menschen an. Und wenn der Mensch so ein großer Sünder ist wie der Saulus, der mein Volk reihenweise niedergemäht hat, oder wie Nebukadnezar, der mein ganzes Volk in die Gefangenschaft geführt und viele umgebracht hat. Wenn er zu mir kommt, werde ich ihn nicht hinausstoßen, denn ich bin auch für ihn gestorben. Und ich werde ihn retten und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der zu meinem Volk gehört, den werde ich auferwecken, denn ich werde mein Volk zu mir versammeln, sagt Jesus. Und vielleicht möchtest du auch zusammen mit Hiob das hier bekennen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihn fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Sehnt sich dein Herz nicht auch danach, eines Tages den Erlöser zu sehen, wenn diese meine Hülle zerbrochen ist, wenn dieser Körper Vergangenheit ist, dann wird sich mein Erlöser zuletzt über den Staub erheben. Und er wird kommen und er wird mich aus dem Grab herausrufen. Die Rettung ist nur ein einziges Gebet weit weg. Christus hat ja schon alles bezahlt für uns. Und er hat dem Menschen ja schon dieses Angebot gemacht. Er hat ihm angeboten, ihm das ewige Leben zu geben und ihm aus dem Tod zu erlösen, wenn er zurückkommt. Und wenn er wiederkommt, wird er rufen und wir werden auferstehen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, auch nicht vor dem Tod. Denn ich bin es, der dich erlöst hat, der allmächtige Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. In anderen Worten, ich kenne dich ganz genau. Ich habe dich persönlich gerufen, du bist mein, du gehörst zu mir. Ich werde nicht zulassen, dass du verloren gehst. Und wenn der Tod dich überwindet, werde ich den Tod überwinden. Ich werde dich wieder aus dem Grab zurückholen und du wirst in Ewigkeit bei mir sein. Freuen wir uns nicht auf diese Zeit? Willst du nicht auch dabei sein, wenn Jesus Christus zurückkommt? Soll er nicht auch deinen Namen rufen und dann in Ewigkeit bei Christus im Himmelreich zu sein? Ich freue mich darauf. Wollen wir gemeinsam beten? Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns in deiner Bibel zeigst, was es mit dem Tod auf sich hat. Und dass du uns nicht dem Tod überlassen möchtest, denn du hast jeden von uns gemacht, damit er lebt und nicht stirbt. Du kennst unser Leben, Herr, und du hast uns gerufen. Du hast uns gerufen, das ewige Leben anzunehmen, denn den Tod hast du schon bezahlt. Und Herr, wir sehen uns danach, eines Tages in deinem Reich zu sein. Wir möchten das ewige Leben annehmen und wir möchten dich bitten, Herr, dass du auf unser Leben aufpasst. Herr, wir geben dir unser Leben, bitte verwalte du es, bis du eines Tages wiederkommst und uns aus den Gräbern rufst. Und Herr, bitte bewahre uns davor, den Machenschaften und den Täuschungen Satans zu erliegen, dass wir in dieser Welt wirklich fest auf dein Wort bauen, damit wir nicht irregeleitet werden und den falschen Weg gehen. Bitte, Herr, bewahre uns auf rechter Straße um deines Namens willen, denn wir sind ja dein Volk und du hast uns gerufen und wir sind nach deinem Namen genannt. Mögest du uns führen, bis wir uns eines Tages alle gemeinsam im Himmelreich wiedersehen, mit neuen Körpern und der Jubel der Erlösten zu dir schallt. Und wir danken dir schon jetzt dafür und freuen uns auf diese Zeit. Im Namen Jesu. Amen.